Peter Limburg, herzlich willkommen bei SBS.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier bin.
Was bringt Sie in diesen Tagen nach Australien?
Eine Dienstreise. Hier treffen sich in diesen Tagen die wichtigen Auslandssender dieser Welt, gerade eben auch diejenigen, die mit demokratischer Absenderkennung unterwegs sind und öffentlich-rechtlich verfasst sind. Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, Japaner, Niederländer, die Deutschen und natürlich die Australier. Wir treffen uns einmal im Jahr, das rotiert, und diesmal ist Australien dran und wir haben uns auf den schönen weiten Weg gemacht.
Auslandssender für Laien, und ich zähle mich da ein bisschen auch mit dazu. Was ist das oder was machen die?
Also Auslandssender sind dafür da, um einmal natürlich auch Menschen, die sich für Deutschland interessieren, zu informieren in vielen Sprachen. Früher war es auch wichtig, dass man Deutsche, die im Ausland leben, mit der deutschen Sprache auch versorgt und mit deutschen Informationen. Und heute auch ist es noch so, dass man natürlich auch auf der Welt noch Menschen hat, die Deutsch lernen oder Deutsch sprechen. Deswegen senden wir auch in Deutsch. Und wir senden im Fernsehen, aber wir haben natürlich auch viele Online-Angebote. Aber der Schwerpunkt für uns sind unsere Fremdsprachen. Wir senden in insgesamt 30 Sprachen. Und sowohl im Fernsehen als auch Radio, als auch online und mobil und Social Media, um eben auch die Werte, für die Deutschland steht, in die Welt zu tragen, Informationen über Deutschland zu bringen, aber eben auch die Sichtweisen Deutschlands für internationale Beziehungen und vor allen Dingen natürlich auch für regionale Konflikte, für regionale Besonderheiten, dass wir da eben auch unseren Standpunkt, und zwar nicht als deutsche Regierung, sondern als Sender Deutschlands, unabhängig, öffentlich-rechtlich verfasst, dass wir dort eben mit klarem, guten Oldschool-Journalismus versuchen, einen Beitrag eben zur Völkerverständigung zu leisten.
Was sind das für Werte? Also Völkerverständigung ist bestimmt ein Wert, ein nobler. Aber was für Sichtweisen sind das sonst noch? Was für Standpunkte?
Na, es geht im weitesten um die Würde des Menschen. Es geht um Toleranz, Demokratie. Es geht darum, dass man eben Konflikte friedlich löst. Es geht für viele Menschen darum, dass überhaupt Pressefreiheit und Meinungsfreiheit garantiert wird. Und es geht auch um sozialen Ausgleich in Gesellschaften. Dafür steht Deutschland. Und dafür werben wir. Wir wollen niemanden belehren, aber wir werben dafür, diese Werte eben auch tatsächlich möglichst international anzuwenden. Wir sind gleichzeitig eben auch Kulturträger. Wir versuchen, deutsche Kultur eben auch in vielen Sprachen und vielen Regionen zu promoten ein Stück. Und wir verstehen uns aber nicht als Regierungssender und sind es ausdrücklich nicht, sondern wir sind der Sender des gesamten Deutschlands und wir repräsentieren sowohl die Opposition als auch die Regierung. Und auch die Meinungen im Volk und bilden Deutschland so ab, wie es ist.
Sehr interessant. Und das Ganze hat ja auch ein bisschen mit SBS zu tun. Also die Werte, die Sie erwähnt haben, das sind auch unsere Werte. Die stehen in unserem Programmauftrag, in unserer Charta und so weiter. Mit dem einen Unterschied, SBS, wir senden für ein australisches Publikum vor allem, ein multikulturelles, im Radiobereich in 74 Sprachen. Sie machen das fürs Ausland. Für welche Märkte vor allem?
Naja, wir gehen natürlich dahin, wo die meisten Menschen zu erreichen sind, und deswegen in der englischen Sprache ist sicherlich unsere wichtigste Sprache, und da erreichen wir Menschen sowohl in Afrika als auch in Asien, und das sind auch sicherlich unsere Kernmärkte. Natürlich werden die USA sicherlich wieder ein bisschen wichtiger. Die transatlantischen Beziehungen mit der Wahl von Trump sind zumindest in Gefahr. Wir wissen nicht, was tatsächlich kommen wird. Deswegen wird unser Augenmerk natürlich auch in Richtung USA sicherlich etwas stärker gerichtet sein. Aber wir haben Afrika und Asien als Hauptmärkte, sehen aber natürlich auch durch die sich verändernde Welt und die Konflikte, in der wir leben, beispielsweise Russland und Ukraine, Türkei sind für uns wichtige Märkte und insgesamt die arabische Welt, weil wir dort natürlich gerade auch durch die vielen Kriege und Konflikte, die dort herrschen, einen Auftrag haben zur Information und sicherlich auch mit der Flüchtlingskrise noch zusätzliche Berechtigung und in der Tat auch Notwendigkeit haben zu senden.
Dazu kommen wir bestimmt noch. Und Sie haben ja da auch eine Menge praktische Erfahrung gesammelt als Journalist. Sie waren mal im Irak, haben da für deutsche Medien berichtet. Aber zuerst, Indien, China, da sitzt ja fast die Hälfte der Weltbevölkerung, nicht inzwischen. Haben Sie da auch ein Augenmerk drauf geworfen? Und was sind da die Herausforderungen, gerade wenn man an China denkt, ein Land, das ja ausländische Medien bewusst fernhält?
Also die Herausforderungen sind völlig unterschiedlich, in der Tat. China ist ein komplett blockierter Markt. Gerade die deutschen Auslandssender oder die Amerikaner werden von den Chinesen aufs Härteste blockiert. Wir haben eigentlich kaum Möglichkeiten, tatsächlich große Mengen von Chinesen zu erreichen. Aber wir haben ein chinesisches Programm, das ist sehr umfangreich. Das ist eine sehr tiefgehende und umfangreiche Online-Präsenz, die wir haben, und Social Media. Und wir versuchen es. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Wenn wir blockiert werden, versuchen wir das zu umgehen. Es gibt Software extra dafür, die man als User anwenden kann. In China ist es auch sehr üblich, dass man über VPN-Wege, so eine Art Tunnel durchs Internet, den man sich legen lassen kann oder selber legt, dann doch an ausländische Informationen zu bekommen. Das wird alles versucht und wir sind dann schon einfach, sehen unsere Aufgabe schon, dass wir versuchen, möglichst viele Chinesen zu erreichen. Und auch da gilt, wir wollen niemanden belehren, aber wir finden schon, dass jeder das Recht haben sollte, sich informieren zu können über andere Länder und andere Gesellschaftssysteme. Und da bleiben wir auch hartnäckig dran.
Gibt es da keine diplomatischen Nachteile, die daraus entstehen für Deutschland, wenn Sie ganz offen jetzt die Chinesen animieren, bewusst, hört uns zu über VPN oder wir bieten euch sogar diese Software an, wo ihr das dann umgehen könnt?
Also es gibt immer wieder Proteste von der chinesischen Regierung, aber erfreulicherweise ist unsere Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung, auf dem Standpunkt, dass das zu unseren Aufgaben gehört und dass wir den Auftrag auch geradezu da haben und unterstützt uns auch da drin. Aber sicherlich gibt es gelegentlich auch Friktionen, aber das ist es eben so, dass wir als öffentlich-rechtlicher, unabhängiger Sender, das heißt unabhängig auch von unserer Bundesregierung, letztendlich das tun können, was wir für richtig halten. Und, aber wir haben immer wieder Probleme mit den Chinesen. Wir hatten zuletzt den Versuch gemacht, zu berichten vom G20-Gipfel in China. Und dort hat man unseren Kollegen zwar ein Journalistenvisum für China erteilt, dann aber uns daran gehindert, von der Konferenz selber zu berichten. Und so mussten die Kollegen 3 Tage lang dort draußen vor dem Konferenzzentrum ausharren. Und das haben die Chinesen damit begründet, dass wir uns zu spät akkreditiert hätten, was natürlich totaler Unsinn war. Und so gibt es immer wieder kleine Sticheleien von Seiten der Chinesen. Und aber wir sehen das gelassen, aber wir setzen uns auch ganz klar ein für Verfolgte in China, für Menschenrechtler und Künstler. Und wir haben selber erleben müssen, dass eben eine freie Mitarbeiterin von uns ins Gefängnis geworfen wurde. Und jetzt Gao Yu jetzt wieder gerade frei ist, aber auch unter Hausarrest steht und medizinisch versorgt werden sollte eigentlich. Also die Chinesen sind, was das anbelangt, leider in den letzten Jahren eher noch härter geworden, als sie das in der Vergangenheit waren. Und das ist sehr bedauerlich, weil das eigentlich ein so großes und stolzes Land wie China sich nicht leisten sollte, derartige Mätzchen zu machen. Das ist bedauerlich.
Sie hören SBS Radio rund um Australien mit einem Studiogast, Peter Limburg, Intendant der Deutschen Welle in Berlin und Bonn. Der dreifache Familienvater weilt derzeit auf Australienreise. Wir sprachen über China, sprechen wir doch über Indien. Wie gehen Sie da vor? Wie populär ist die Deutsche Welle dort?
Also Indien ist natürlich ein völlig anderer Markt und dort herrscht eine große Medienvielfalt, eine große Medienfreiheit auch. Und wir haben dort sehr gute Erfolge, insbesondere mit unseren Hindi-Programmen, auch mit unseren Hindi-Fernsehprogrammen. Momentan ein Wissenschaftsmagazin, das sehr von vielen Stationen übernommen wird. Unsere Hindi-Online-Seite hat auch gute Erfolge, genauso auch unsere bengalischen Seiten werden auch in Indien genutzt, nicht nur in Bangladesch. Insofern sind wir ganz gut aufgestellt. was sicherlich nicht so einfach ist, ist bei einem Land, das über 800 Fernsehkanäle verfügt und 400 davon sind Nachrichtensender, 200 davon in Englisch, ist es nicht so einfach, mit dem englischen Kanal dort Fuß zu fassen. Aber wir sind durch unsere Renovierung unseres englischen Fernsehnachrichtenkanals sind wir eigentlich ganz gut unterwegs und finden, dass wir gerade aber im digitalen eben Social Media online noch sehr viel mehr machen können und sehen in Indien einen wirklich tollen, großen Markt, wo auch noch zusätzliche Wachstumschancen für uns sind, weil doch das Interesse steigt, je höher der Bildungsgrad ist und je höher auch sozusagen die insgesamte wirtschaftliche Entwicklung eines Landes ist, desto mehr steigt auch das Interesse an anderen Ländern. Und Deutschland ist im Moment ein sehr nachgefragtes Land, nicht nur in Indien, sondern weltweit. Das Interesse an Deutschland ist hoch. Das liegt natürlich an den wirtschaftlichen Gegebenheiten, an den Produkten, die aus Deutschland kommen. Aber es liegt natürlich auch an der gewachsenen politischen Bedeutung Deutschlands. Und das macht uns eigentlich die Arbeit ganz etwas leichter, weil wir natürlich eigentlich die erste Quelle sind, wenn es darum geht, Informationen aus Deutschland zu bekommen.
Anderes Thema. Wir sagten vorhin Irak, der Nahe Osten. Ein Problem seit Jahren, spätestens seit Saddam Hussein wohl nicht mehr im Sattel da sitzt, im Irak, da hat alles begonnen. Sie waren damals da. War das im Nachhinein ein Fehler, den außer Gefecht zu setzen?
Also ich glaube, dass der Irakkrieg, den George Bush angestrebt und durchgeführt hat, war mit Sicherheit ein Fehler. Das muss man, glaube ich, klar sehen. Er war erstens völkerrechtswidrig angefangen. Er war nicht hinreichend legitimiert. Er wurde auf Lügen begründet. Das geht nicht darum, dass Saddam Hussein in irgendeiner Weise jetzt eine Rehabilitation verdient hätte. Im Gegenteil. Aber es zeigt sich doch mehr und mehr, dass eben das Einmischen von außen in interne Konflikte, dass das einfach keinen großen Erfolg hat und in den wenigsten Fällen auch wirklich zur Befriedung des Landes führt. Der Irak ist mittlerweile ein völlig zersplitterter, ein zersplittertes Staatengebilde, das nur mit großer Not zusammengehalten wird. Und die internen Konflikte sind groß, der Terrorismus ist groß, IS hat dort an Bedeutung gewonnen und große Geländegewinne gehabt, auch wenn sie jetzt wieder hergeben müssen. Also insgesamt muss man sagen, diese Art der Interventionspolitik hat sich nicht wirklich gelohnt.
Von da nach Syrien ist es ja nicht ein allzu großer Schritt dann, ein paar Jahre danach, aber geografisch sehr nah und politisch sehr eng miteinander verbunden. Jetzt sind ja seit dem Bürgerkrieg vor 6 Jahren, der noch immer anhält, sind mehrere hunderttausend Flüchtlinge nach Deutschland geströmt. Die haben doch bestimmt ein Bedürfnis, korrekt, sachlich informiert zu werden, auch wahrheitsgemäß und in ihrer Sprache, also auf Arabisch. Da hätte doch die deutsche Welle einen Startvorteil. Gäbe es nicht diese Möglichkeit, dass ähnlich wie SBS hier in Australien die deutsche Welle irgendwann mal auch nach innen sendet, in mehreren Sprachen und vor allem in Arabisch, um die Flüchtlinge zum Beispiel besser zu integrieren?
Also wir haben das in der Tat auch als Chance gesehen und haben das auch umgesetzt, indem wir unser arabischsprachiges Programm auf einen Satelliten gegeben haben, auf Astra. Und haben gemeinsam mit der Betreiberfirma von Astra SES dieses als Pro Bono-Projekt für ein Jahr gemacht und werden es im nächsten Jahr noch fortführen, sodass der deutsche Welle-Kanal, das arabische Programm, in der Tat auch in Deutschland zu empfangen ist, allerdings nicht in den Kabelnetzen und in den IPTV-Angeboten. Das ist noch eine rechtliche Grauzone in Deutschland, weil Rundfunk, muss man wissen, ist in Deutschland Ländersache. Und die Deutsche Welle ist der einzige Anbieter in Deutschland, der von dem Bund, also von dem Federal Government, von dem Bund finanziert wird. Und dadurch gibt es dort eine juristische Auseinandersetzung. Wir sind aber überzeugt davon, dass unser Auftrag auch gerade dafür da ist. Man muss aber ganz klar auch sagen, bei uns in Deutschland ist es anders geregelt. Für die Integration sind die Landesrundfunkanstalten zuständig. Wir sehen uns aber sozusagen als Brücke zu den Inlandsmedien, gerade solange man eben die deutsche Sprache noch nicht versteht, ist es wichtig, dass solche Angebote gemacht werden. Insofern finde ich das Konzept von SBS sehr gut. Wir haben allerdings in Deutschland die Erfahrung gemacht oder sehen, dass es unheimlich wichtig ist, dass Menschen, die zu uns kommen, auch die deutsche Sprache beherrschen, weil das die Voraussetzung für die Integration ist. Und durch wahrscheinlich ein dauerhaftes Angebot an ausländischen Sendern nicht unbedingt die deutsche Sprache gefördert wird. Nun ist das in Australien eine andere Situation. Wir sind ein Einwanderungsland von der Tradition her. Deutschland ist das erst seit kurzem. Und insofern gibt es in Deutschland da andere Überlegungen. Aber wir stellen uns jedenfalls der Aufgabe, die Flüchtlinge sind da, jemand muss was tun. Und uns ist es vor allen Dingen lieber, sie werden von der Deutschen Welle, von einem öffentlich-rechtlichen Haus, das eben die eben genannten Werte von Toleranz und Demokratie transportiert, informiert, als wenn sie sich ihre Informationen von arabischen Fernsehsendern holen müssen oder von Seiten, die teilweise auch mit Indoktrination oder religiösem Fanatismus arbeiten.
Peter Limburg, vielen Dank für das Gespräch. Das war Peter Limburg, Intendant der Deutschen Welle in Berlin und Bonn. Der Spitzenjournalist machte sich vor seinem Amtsantritt bei der Deutschen Welle einen Namen als Moderator bekannter Sendungen wie die Sat.1-Nachrichten und zweimal die Kanzlerduelle 2002 und 2009, außerdem viele Sendungen mit Stefan Raab. Darüber und über vieles mehr sprechen wir morgen an dieser Stelle. Und damit wieder guten Abend, Peter Limburg.
Guten Abend.
Sie sind seit Oktober 2013 Intendant der Deutschen Welle. Wir haben gestern schon darüber gesprochen und heute also die Fortsetzung dieses Gesprächs. Mich würde interessieren, damals vor 3 Jahren, als Sie in Bonn und Berlin begannen bei der DW, welche Zustände herrschten damals und wie haben Sie diesen Sender seither umgekrempelt?
Also die Deutsche Welle war schon immer ein traditionsreicher und hoch angesehener Teilhaber an der Information weltweit. Die DW genießt großes Ansehen in unseren Zielgebieten. Aber sie war ein bisschen in die Jahre gekommen und die Modernisierung war etwas schleppend vorangegangen. Das lag aber auch daran, dass sie insgesamt unterfinanziert war. Die deutsche Regierung hat in den letzten 15 Jahren die Deutsche Welle nicht besonders stark finanziert, hat sogar 1998 bis 2002 erhebliche Budgetkürzungen in Höhe von 50 Millionen durchgeführt. Und insofern war es für meine Vorgänger auch nicht leicht, dort wirklich starke technische und journalistische Innovationen vorzunehmen. Wir haben dann gesagt, auch der Bundesregierung, dass sie diese Politik ändern muss. Erfreulicherweise ist das geschehen. Und wir verfügen jetzt über bessere finanzielle Ausstattung, als das vorher war. Sicherlich auch, weil die Krisen in der Welt zugenommen haben. Aber wir haben auch ein wenig die Strategie der Deutschen Welle geändert, weil die Deutsche Welle war immer hin und her zwischen der Frage, sind wir jetzt eigentlich die deutsche Stimme, also auch mit der deutschen Sprache im Ausland, oder sind wir dafür Menschen, die sich für Deutschland interessieren, aber die das eben in ihren eigenen Sprachen hören möchten. Und wir haben klar definiert, ja, wir wollen in den Fremdsprachen operieren, weil mittlerweile kann man ja doch eben auch die deutschen Inlandsangebote via Internet überall weltweit empfangen. Und es besteht nicht mehr die große Notwendigkeit, dass es eben dieses eine deutsche weltweite Angebot gibt. Insofern haben wir uns entschieden, wir setzen auf die Fremdsprachen, da wir auch ungefähr 95% unserer Nutzer in Fremdsprachen wie Russisch, Chinesisch, Hindi, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Urdu, Hausa oder Kiswahili erreichen. Und das hat sich durchgesetzt und wir sind natürlich dabei, das gesamte Medienhaus in die digitale Welt zu bringen. Und das ist natürlich eine Dauerbaustelle, weil sich die Ausspielwege verändern und weil sich das Nutzungsverhalten verändern. Journalismus wird anders konsumiert. Und insofern sind wir da ständig dabei, uns neu zu erfinden. Und das ist, setzt eine große Flexibilität der Mitarbeiter voraus. Und erfreulicherweise ist das bei der Deutschen Welle gegeben. Da sind sehr viele Menschen mit sehr viel Herzblut am Werk, um, wie Sie alle finden, auch den guten Auftrag der Deutschen Welle gut durchzuführen.
Sie nennen Ausspielwege neue. Heißt das, dass die alten und wohl das älteste Radio dem Tod geweiht sind bei der Deutschen Welle?
Also ich glaube, weder insgesamt ist das Radio dem Tod geweiht, noch bei der Deutschen Welle. Wir haben allerdings nicht mehr, wie das früher der Fall war, eben ausschließlich Radio, sondern wir haben auch nicht mehr das lineare 24-Stunden-Radioprogramm, sondern wir versorgen in 11 Radiosprachen verschiedene Regionen mit Stundenprogrammen oder Halbstundenprogrammen und die dann von Partnern übernommen werden. Und das machen wir sehr erfolgreich nach wie vor. Wir haben allerdings gesehen, dass zum Beispiel die Kurzwelle kein probates Mittel mehr ist, um Menschen zu erreichen. Sie senden zwar noch in der Subsahara, also in Afrika, senden wir noch auf Kurzwelle, aber das ist eine Frage der Zeit, bis wir uns davon komplett verabschieden werden.
Aber schließen Sie da nicht gewisse Bevölkerungsschichten aus, die sich kein Internet leisten können, vielleicht weil es es gar nicht gibt in der Region oder weil es zu teuer ist?
Also es ist in der Tat so, dass es nach wie vor auch dort Regionen gibt, wo die Kurzwelle noch Bedeutung hat. Beispielsweise auch, weil es Märkte gibt, wo gar kein Auslandsrundfunk möglich ist. Zum Beispiel nicht nur der Iran oder China versucht zu blockieren, auch in Äthiopien oder Eritrea ist es extrem schwierig. Das heißt, in Amharisch werden wir auch so lange auf der Kurzwelle bleiben, wie es nur geht. Aber wenn Sie zum Beispiel die französischen oder englischen Sprachangebote nehmen, dort ist es schon so, dass die meisten Gegenden dort auch über Internet verfügen oder eben auch die junge Bevölkerung über Feature-Phones, Smartphones versucht, Informationen zu bekommen. Und es nutzt ihnen ja nicht viel, wenn niemand mehr ein Kurzwelle-Radio hat und sie senden trotzdem. Das ist dann einfach ins Nichts geschossen. Und das heißt ja nicht, dass man das Radio abschaffen will, sondern es heißt nur, dass man versucht, die Menschen zu erreichen auf den Wegen, die sie selber eben auch beschreiten.
Und können Sie das aufschlüsseln? Einerseits, wie viel Geld, sagen wir mal in Prozent, gesteckt wird in Radio, in Fernsehen, in Internet und bei den Konsumenten, wie viel Prozent dort Radio hören, Fernseh gucken und Internet?
Also wir können sicherlich sagen, dass die Radioproduktionen die günstigsten sind, weil wir mit relativ wenig Aufwand viele Menschen erreichen. Fernsehen ist mit Abstand natürlich die teuerste Variante, weil auch die Produktion teuer ist und weil natürlich auch die Überspielkosten, die Satellitenkosten höher sind als beim Radio. Aber wir sehen natürlich auch, dass auch die digitale Welt nicht umsonst ist. Wir müssen auch investieren in die Produktionsweisen. Wir müssen neu produzieren. Ein Video, einen Fernsehbeitrag, den Sie gemacht haben, den können Sie nicht automatisch in die sozialen Medien geben. Er wird dort nur wenig abgerufen, sondern die sozialen Medien verlangen ihre eigenen Erzählweisen und ihre eigenen Produktionsweisen. Und die muss man auch natürlich erstmal schaffen. Man muss die Menschen trainieren, die dort arbeiten, dass sie in die Lage versetzt werden, solche Produktionen durchzuführen. Sie müssen die entsprechenden Tools haben, die Werkzeuge sozusagen. Und all das kostet auch Geld. Aber das gute alte Radio und da sind wir ja nun hier gerade auch bei SBS. Das wollen wir auf jeden Fall weiter behalten. Das ist ganz wichtig, weil Sie merken ja auch die Intensität, die Sie über ein Radiogespräch erreichen können. Und vor allen Dingen die Zuhörer, die jetzt dabei sind, die hören jetzt auch wirklich zu. Die nehmen jetzt, glaube ich, auch sehr viel mehr auf als vielleicht durch ein flüchtiges Video. Und insofern freue ich mich, dass ich hier im Radio sitze bei SBS.
Sie hören SBS Radio rund um Australien mit einem Studiogast, Peter Limburg, Intendant der Deutschen Welle in Berlin und Bonn. Der gebürtige Deutsche, Jahrgang 60, studierte Rechtswissenschaften und wuchs in Rom, Paris, Athen und Brüssel auf, als ältester und, wie er vorhin sagte, einziger Sohn eines deutschen Diplomaten. Er hat allerdings eine Schwester noch. Ja, die Zukunft des Journalismus, darüber möchte ich jetzt sprechen in den nächsten 7 Minuten. Und wir waren gerade beim Internet, wir waren bei Facebook. Ist das nicht auch zwar eine Riesenchance, aber auch eine Riesengefahr. Also immer mehr Leute konsumieren Medien über Facebook und andere soziale Netzwerke und weniger über die traditionellen Medien. Und immer mehr Leute nennen sich Journalisten, die vielleicht dazu gar nicht befähigt sind oder die ganze Ausbildung nicht gemacht haben. Ist das nicht eine Gefahr für die Welt? Und vielleicht letztlich auch mit ein Grund, weshalb die Amerikaner jetzt zum Beispiel Donald Trump gewählt haben.
Also Donald Trump, glaube ich, ist ein Spezifikum. Donald Trump ist auch gewählt worden, weil er diesen hohen Bekanntheitsgrad hat und weil er natürlich...
Aber den hat er doch durch diese sozialen Medien.
Den hat er aber schon vorher bekommen. Den hat er schon vorher bekommen, dadurch, dass er eine wirkliche Figur in der amerikanischen Medienwelt war. Und man muss dazu sagen, er hat auch eine schwache Gegenkandidatin gehabt. Ich glaube, das ist schon so, dass die Abneigung der Amerikaner gegen Hillary Clinton man nicht unterschätzen darf. Und wenn man einen sehr schwachen Kandidaten hat auf dieser Seite, dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern, dass eben das dann passiert, was jetzt in Amerika passiert ist. Aber die Frage zu Facebook und sozialen Medien insgesamt, ich glaube, es ist Chance und Gefahr zugleich. Weil Chance, sie erreichen plötzlich auch ganz viele Menschen, die vorher keine journalistischen Produkte wahrgenommen haben oder die sich nur mit Unterhaltung beschäftigt haben. In der jetzigen Zeit ist es doch so, dass noch nie hat es so viele Menschen gegeben, die journalistische Produkte wahrnehmen. Die Zahl ist tatsächlich gestiegen. Und ich glaube, das ist natürlich die Chance. Die Gefahr, die darin besteht, ist, dass die Menschen wahllos durch Facebook Informationen aufnehmen und dass sie nicht mehr darauf achten, woher diese Informationen kommen. Wir haben gerade auch in unserer Sitzung mit den anderen Auslandssendern festgestellt, dass eben mittlerweile eine große Mehrheit der User bei Facebook nicht darauf achtet, woher die Information stammt. Für die meisten User kommt sie halt von Facebook. Und das ist natürlich eine Gefahr. Das heißt, in dem Moment kann jeder Idiot, jeder Propagandist, jeder Wahnsinnige kann dort Nachrichten verbreiten, ohne dass auf deren Wahrheitsgehalt wirklich geachtet wird. Und da muss man aber auch ganz klar an Facebook und andere Plattformen appellieren. Sie sind verantwortlich dafür, was auf dieser Plattform stattfindet. Auch wenn Facebook sagt, nein, wir sind eigentlich nicht verantwortlich. Doch, sie sind verantwortlich, weil sie die Voraussetzungen dafür schaffen. Und sie müssen dafür sorgen, dass Fake News nicht überhand nehmen. Und dafür haben wir natürlich auch eine Verantwortung als seriöse Auslandssender oder überhaupt seriöse öffentlich-rechtliche Sender, dass wir eben versuchen, diesem Trend zu Fake News und dem sogenannten postfaktischen etwas entgegensetzen, nämlich ehrlichen, klassischen Journalismus.
Aber bedauern Sie es, dass immer weniger Leute Zeitungen kaufen, immer weniger Leute Fernsehnachrichten schauen und dafür immer mehr auf dem Smartphone?
Ich bedauere das nicht, sondern das sind Fortentwicklung von Gesellschaften. Es ist auch so, dass früher der Kutscher natürlich es bedauert hat, dass das Auto gekommen ist. Es hat immer Vor- und Nachteile. Man muss sich auch den Chancen dieser Entwicklungen stellen und man muss jetzt versuchen, Fehlentwicklungen diesen großen Trends muss man versuchen, dagegen zu steuern. Und das ist unsere Aufgabe, auf die Versäumnisse und Fehler hinzuweisen, aber jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und versuchen, die Uhr zurückzudrehen, sondern das Internet bietet fantastische Chancen. Noch nie konnten so viele Menschen auch Dinge lernen, die sie vielleicht früher nicht lernen konnten, weil sie sich keine Schulbildung leisten konnten oder weil sie nicht da gelebt haben, wo eine Universität oder eine Schule ist. Allein diese Möglichkeit des Wissenstransfers ist doch fantastisch. Und das müssen wir wieder in den Vordergrund bringen und uns wirklich alle zusammen die Verantwortung in den Medien haben, aber eben nicht nur in den Medien, sondern auch bei den Plattformbetreibern, uns hinsetzen und sagen, wie kann man die Spreu vom Weizen trennen? Wie kann man Wege finden, dass eben Menschen mit seriöser Information versorgt werden? Gerne auch mit unterschiedlichen Meinungen, darum geht es ja nicht. Aber wenn es darum geht, den Meinungskampf dadurch auszutragen, dass man die Wahrheit verfälscht, dann ist eine Grenze erreicht, wo man sagen muss, halt, wir müssen dagegen vorgehen.
Für viel mehr reicht's leider nicht. Peter Limburg, Intendant der Deutschen Welle, zu Besuch in Australien. Aber ich möchte zum Schluss trotzdem noch auf eine Anekdote zurückkommen, die Sie mir im Vorgespräch dieses Interviews erwähnt haben, dass nämlich Ihre letzte Reise nach Australien sehr weit zurückgeht, 1997. dass sie aber dafür mit einem sehr prominenten Gast nach Australien kamen. Erzählen Sie uns doch darüber.
Ja, ich hatte das Vergnügen, in der Delegation mit Helmut Kohl nach Australien zu reisen. Und wir waren unter anderem in Sydney und wir waren am Great Barrier Reef in Cairns. Und dort waren wir auch schwimmen. Und ich war sogar tauchen. Helmut Kohl hat sich nur den Fluten hingegeben. Und wir mussten damals alle unsere Fotoapparate abgeben auf dem Boot, damit kein Foto entstand. Allerdings, was er dann gemacht hat, er ist dann leichtsinnig geworden und ist dann im Hotelpool auch ins Wasser gegangen und wurde prompt von einem Reuters-Fotografen abgeschossen, wie das so heißt. Und es entstand also das Bild, wie der große, mächtige Helmut Kohl, der nicht nur ein politisches Schwergewicht war, sondern auch ein körperliches, dem Bade entstieg in seiner Badehose, die sehr groß war und dann ganzseitig in der Bild-Zeitung fotografiert war. Das warf einen gewissen Schatten auf die Reise, weil er natürlich nicht amüsiert war, dass jetzt ein Badefoto von ihm entstanden ist. Aber gut, muss man mit leben, wenn man in einem öffentlichen Hotelpool schwimmt. Aber wir hatten jedenfalls viel zu erzählen auf dieser Reise und haben die Schönheiten Australiens aber dabei nicht vergessen.
Vielen Dank, Peter Limburg.
Bitte sehr.